Ich fange diese Folge an mit einer Frage. Wenn ich euch sage, 500 Kubik-Weltmeister 1999, wer war das? Macht ab hier eine kurze Pause. Überlegt kurz, das meine ich ernst. Ich wette, dass ein großer Teil von euch gerade an Mick Doohan gedacht hat. Oder vielleicht Valentino Rossi. Und nur die echten Kenner unter euch, diejenigen, die WM-Geschichte wirklich auswendig kennen, kamen sofort auf den richtigen Namen. Alex Kriviel. Und jetzt die zweite Frage. 500 Kubik-Weltmeister 2000, wer war das? Rossi, oder? Das muss doch Rossi gewesen sein. Es war doch, also er war doch gerade damals am Aufsteigen. Falsch. Es war Kenny Roberts Jr. auf einer, Achtung, Suzuki. Zwei Männer, zwei aufeinanderfolgende Weltmeistertitel in der Königsklasse des Motorradrennsports. Und beide heute weitgehend vergessen. Beide eingeschlossen zwischen zwei der größten Namen in der Geschichte des Sports. Mick Doohan davor, Valentino Rossi danach. Als hätte die Geschichte entschieden, keinen Platz für sie zu lassen. Aber hier ist das Ding. Diese beiden Männer wurden nicht vergessen, weil sie schwach waren. Sie wurden vergessen, wie die Umstände gegen sie arbeiteten, auf eine Art und Weise, die sie selbst nicht kontrollieren konnten, egal wie talentiert, egal wie hart sie arbeiteten. Kriviels Geschichte ist eine Geschichte über einen Körper, der sich gegen seinen Mann wendet, über eine Krankheit, die nie vollständig erklärt wurde, über einen Mann, der auf dem absoluten Zenit seiner Karriere stand und dann merkte, dass nicht die Konkurrenz, nicht das Motorrad, nicht der Fahrstil das Problem war. Es war er selbst, sein eigenes Nervensystem. Roberts Jr. ist eine andere Geschichte. Eine Geschichte über Loyalität, die sich nicht auszahlt. Über ein Motorrad, das mit jedem Jahr schlechter wird anstatt besser. Über einen Fahrer, der sich mit bald 35 in einer Welt wiederfindet, die für ihn einfach nicht mehr gebaut wurde. Und über ein Ende, das nicht mit einem Knall kam, sondern mit einem leisen, fast höflichen Verschwinden nach dem Grand Prix von Katalonien 2007. Beide Geschichten haben eine offene Frage. Beide Fragen habe ich nie ganz loslassen können. Und heute nehmen wir sie uns vor. Alex Kriviel Tapias wurde am 4. März 1970 geboren. Nicht in einer Großstadt, nicht in einem Rennfahrermilieu, sondern in Seva. Das ist eine kleine Gemeinde in Katalonien. Er hat sein Buch später mit einem Satz begonnen, der im Prinzip alles erklärt. Un chico de pueblo, ein Junge vom Dorf. Er fälscht sein Geburtsdatum um 1985, schon mit 14 Jahren in einem nationalen Serienrennen antreten zu dürfen. Das Mindestalter in Spanien war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre. Er gewinnt die Serie sofort. Wer das als Kleinigkeit abtut, versteht nicht, wie selten diese Kombination ist. Der Instinkt, der ist schon früh da, bevor die Technik folgt. 1987 debütiert er international in der 80-Kubik-Klasse der Weltmeisterschaft für Derby. Erstes Rennen gleich zweiter Platz plus schnellste Runde. Das ist kein Zufall, das war schon ein Statement. 1989 wechselte er in die 125er-Klasse für das Team des katalanischen Motorradingenieurs Antonio Cobas. Cobas, das war eine Legende im spanischen Motorradrennsport, ein Tüftler, der seine eigenen Rahmen baute. Und auf diesem Motorrad, auf einem GG Cobas, wird Kriviel im selben Jahr Weltmeister. Erster Versuch, erste Krone mit 19 Jahren. Was danach kommt, ist etwas weniger ruhmreich. Zwei Jahre in der 250-Kubik-Klasse für das Team von Giacomo Agostini. Er gewinnt kaum, findet keinen Rhythmus und wirkt verloren in der mittleren Kategorie. Für einen Moment könnte man denken, okay, das war's. Ein Talent, das früh aufflammte und dann wieder verschwand. Aber dann 1992 der Aufstieg in die 500-Kubik-Klasse. Und beim Dutch TT in Assen, einem der ehrwürdigsten Rennen des Kalenders, seit 1925 im Prinzip ausgetragen, gewinnt er. Als erster Spanier überhaupt in der Premier Class. In seiner Debütsaison. 10 Jahre bevor Spanien die Weltmeisterschaft zu dominieren beginnt, war es dieser ruhige Katalane aus Seva, der die Tür aufstößt. Das wird heute gerne übersehen. Ab 1994 fährt Criville im Repsol Honda Werksteam als Teamkollege von Mick Doohan. Ich bitte euch kurz innezuhalten und zu verstehen, was das bedeutet. Mick Doohan ist in diesen Jahren kein Fahrer mehr. Er ist eine Institution. Ein Australier, der nach einem karrieregefährdenden Sturz 1992, übrigens auch in Assen, bei dem er beinahe das Bein verlor, zurückgekehrt ist und die 500-Kubik-Klasse zwischen 1994 und 1998 so vollständig dominiert, wie es kaum je einer getan hat. 5 Weltmeistertitel in Folge. In der Saison 1997 gewann er 12 von 15 Rennen. Diesen Rekord hält bis 2014 niemand, bis Marc Marquez ihn in der Viertakt-Ära bricht. Neben diesem Mann sitzt Criville Jahr für Jahr als offizieller Nummer-2-Fahrer. Und er bricht nicht. Das ist das Entscheidende. Er lernt, er kämpft, er wird besser. 1996 wird er Zweiter in der Weltmeisterschaft hinter Doohan. 1998 Dritter. Er gewinnt 7 Grand Prix in diesen Jahren. Es ist niemand, den man einfach ignorieren kann. Aber Weltmeister wird Doohan. Immer. Und dann stirbt Crivilles Vater. Im Winter 1998, kurz bevor die Saison 99 beginnt. Der Mann, der seine Leidenschaft für Motorrad geteilt hatte, der ihn zu Rennen gefahren hatte, der stolz auf jede Krone gewesen war, weg. Criville spricht darüber Jahre später noch bewegt. Er habe während der gesamten Saison 1999 an seinen Vater gedacht. Besonders beim Heimrennen in Katalonien. Mein Vater hätte geliebt, mich als Weltmeister zu sehen. Wir schreiben den 7. Mai 1999. Erster Trainingstag des großen Preises von Spanien in Jerez de la Frontera. Der erste Grand Prix der europäischen Saison nach dem Auftaktrennen in Malaysia und in Japan. Es ist ein trüber Freitagnachmittag. Die Strecke ist nass, die Luft schwer. Mick Doohan, fünffacher Weltmeister, Titelverteidiger, auf dem Weg zu seinem möglichen 6. Titel. Er wartet 23 Minuten lang in der Boxengasse. Er beobachtet, wie die anderen Fahrer die Linie setzen und erwartet, bis sich der Asphalt etwas auftrocknet. Dann zieht er seine Handschuhe an. Ein kleiner Schubser von seinem Chefmechaniker Jeremy Burgess. Der Motor zündet und er fährt in die Boxengasse hinaus. Es ist seine zweite oder dritte fliegende Runde. Was dann passiert, dauert Millisekunden. Sein Hinterreifen berührt eine nasse weiße Fahrbahnmarkierung. Diese Streifen, die auch nach dem Regen rutschig bleiben, wenn der Rest der Strecke schon getrocknet ist. Bei knapp 200 km/h verliert er die Honda NSR 500 die Haftung. Das Hinterrad schießt weg. Die Maschine wirft ihn ab. Ein klassischer Highsider, das Schlimmste, was einem Zweitaktfahrer auf nasser Strecke passieren kann. Er fliegt über das Motorrad, schlägt in eine Armco-Leitplanke. Das Handgelenk ist gebrochen, das Schlüsselbein gebrochen, Fuß gebrochen, Hand gebrochen, Bein gebrochen, Rippen gebrochen, dazu Nervenquetschungen im linken Arm. Das war nicht einfach ein Sturz. Das war das Ende einer Ära. Das Ende des dominantesten Kapitels in der Geschichte der 500-Kubik. Doohan bestritt dieses Rennen natürlich nicht mehr. Er bestritt nie wieder ein Rennen. Am 10. Dezember 1999 gab er seinen offiziellen Rücktritt bekannt. Danach wurde er Berater von Valentino Rossi, bis Rossi ihn nicht mehr brauchte, weil er so gut war, dass niemand ihm noch etwas beibringen konnte. Criville war in der Box, als Doohan gestürzt war. Er erfuhr es von anderen. Was danach folgte, grenzt an das Unglaubliche. Creville holte in diesem Qualifying die Pole Position auf der Strecke, auf der sein Teamkollege vor kurzem noch karrierebeendend gestürzt war. Er gewann das Rennen am Sonntag mit der Pole, schnellste Runde und Sieg. Zweiter Max Biaggi auf der Yamaha, nur 0,157 Sekunden dahinter. Das war eine knappe Angelegenheit. Dritter Seth Gibernau, sein Honda-Teamkollege. Er widmete den Sieg seinem verstorbenen Vater. Und dann begann die Serie. Vier Siege in Folge. Jerez, Frankreich in Le Mans, wo er auf den letzten Grand Prix auf der legendären Rennstrecke Paul Ricard gewann, bevor sie da aus dem Kalender verschwand. Italien in Mugello, wo er Biaggi in einem Zweikampf auf Zehntelsekunden schlug. Barcelona beim Heimrennen vor 81.000 Zuschauern, wo ihn die Teamkollegen Okada und Gibernau begleiteten. Ein Repsol Honda Dreifachtreffer. In diesem Moment, in diesem Rennen in Barcelona, begann die spanische WM-Dominanz, die bis heute anhält. Neun aufeinanderfolgende spanische 500-Kubik- und MotoGP-Weltmeister. Das begann mit Creville, auch wenn das damals noch niemand so sah. Assen, Sturz, Ausfall. Die einzige Unterbrechung der Serie. Donington Park, Großbritannien. Er beginnt auf Startplatz 6, kämpft sich nach vorne, führt ab Runde 11 und gewinnt mit einer halben Sekunde Vorsprung. Imola, Sieg, Pole Position. Und dann das Ende der Saison. Creville hat ein gebrochenes Handgelenk, er kann das Motorrad kaum halten, er fährt trotzdem. Am 24. Oktober 1999 beim Grand Prix in Rio de Janeiro am Autodromo International Nelson Piquet, Creville braucht einen Platz unter den ersten 10, um den Titel zu holen. Er qualifiziert sich auf Startplatz 11, er fährt das Rennen mit Schmerzen, ohne zu klagen. Er kämpft sich auf Position 6. Das Rennen wird von Norik Abe auf Yamaha gewonnen, zweiter Max Biaggi, dritter Kenny Roberts Jr. und sechster Alex Creville. Erster spanischer 500-Kubik-Weltmeister aller Zeiten, 7 Jahre nach seinem ersten Grand Prix-Sieg in Assen. Mit 47 Punkten Vorsprung auf Roberts Jr. Er selbst sagte später: Ich dachte an meinen Vater, der 1998 gestorben war. Er hätte geliebt, mich als Weltmeister zu sehen. Und jetzt muss ich die Frage stellen, die viele nicht stellen wollen. War dieser Titel so sicher, wie er im Rückblick wirkt? Hört euch noch einmal die Ausgangslage an. Vor dem Jerez Grand Prix führte Kenny Roberts Jr. die Meisterschaft an. Duhin war Zweiter, Creville Vierter, ein Punkt hinter Carlos Checa. Duhin hatte die Saison 1998 mit 4 Siegen in Folge beendet. Die letzten 8 seiner 54 Karrieresiege kamen alle in den letzten Rennen dieser Ära. Er war in Form. Er war auf dem Weg. Die Welt erwartete schlichtwörtlich Titel Nummer 6. Ohne diesen Highsider auf einer nassen Fahrbahnmarkierung in Jerez, was wäre passiert? Wir wissen es nicht. Ich sage nicht, dass Creville nicht Weltmeister geworden wäre. 6 Siege sprechen eine klare Sprache. Mit gebrochenem Handgelenk bis zum Ende kämpfen ist kein Glück. Das ist Charakter. Aber ich sage auch, es war ein Jahr, in dem das Schicksal die Karten neu gemischt hatte. Und Creville war bereit, als der Moment kam. Und doch, der Zweifel an seiner Leistung ist bis heute nicht ganz verschwunden, was eine große Ungerechtigkeit ist gegenüber einem Mann, der 6 Rennen in seinem Titeljahr gewann und mit gebrochenem Handgelenk ins Ziel fuhr. Aber jetzt kommt der Teil, der mich nicht loslässt. Noch während Creville Weltmeister wurde, noch in der Saison 1999, während er Pole Position holte und Rennen gewann, begannen die Anfälle. Er hat es selbst in einem späteren Interview beschrieben. Ich hatte Schwindel, ich hatte sie 1999. Stellt euch das vor, beim Valencia-Rennen wurde mir in der Kabine schwindelig und ich verlor das Bewusstsein. Eine Ohnmacht in der Vorbereitung auf ein Rennen, während er Weltmeister wurde. Er sagte es nicht, niemand wusste es, aber er fuhr weiter. Er gewann 6 Rennen in dieser Saison. Er holte den Titel mit gebrochenem Handgelenk. Ich bitte euch, das nochmal kurz zu verinnerlichen. Dieser Mann fuhr eine dominante Titelkampagne mit einem Handgelenksbruch und mit ungeklärten neurologischen Anfällen, die bereits früh in der Saison begannen. Er sagte niemandem etwas und gewann trotzdem. 2000 und 2001 wurden nach seinen eigenen Worten wirklich schwierige Saisons, weil ich körperlich nicht in Ordnung war. Die Ergebnisse bestätigen das. Ein einziger Sieg 2000 früh in der Saison in Le Mans. Das war dann sein letzter Grand Prix-Sieg überhaupt. Dann Platz 9 in der WM, 2001 Platz 8. Im gleichen Zeitraum wechselte Valentino Rossi zu Honda und der Konzern entschied, dem jungen Italiener mehr Ressourcen zu widmen. Das war wirtschaftliche Logik, aber es bedeutete auch, Criville, der amtierende Weltmeister, wurde zur Nebenfigur in seinem eigenen Team. Er bekam das gleiche Motorrad, aber weniger Aufmerksamkeit, weniger Tests, weniger Entwicklung auf seine Bedürfnisse zugeschnitten. Und er war krank, in einer Weise, die er niemanden erklären konnte, weil die Ärzte selbst nach einer Erklärung suchten. Ende 2001 entließ Honda ihn. Ein Weltmeister, dessen Titelgewinn keine 2 Jahre zurücklag. Ein Fahrer, der in seiner ganzen Karriere 47 Podestplätze gesammelt hatte, der 14 Grand Prix gewonnen hatte, der Spaniens erste Krone in der Premier Class geholt hatte, von seinem Werksteam entlassen. Ich halte hier kurz inne. Das ist ein bemerkenswerter Vorgang. Und die Frage, die ich nie beantwortet bekommen habe, lautet: Wusste Honda von den Ohnmachten? War das der eigentliche Grund für die Entlassung? Nicht die Ergebnisse, sondern das medizinische Risiko? Ein Fahrer, der auf einem 200 PS Motorrad bei 300 km/h das Bewusstsein verlieren könnte. Das wäre ein Sicherheitsrisiko für ihn, für die anderen Fahrer, für den Sport. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beweisen, aber die Frage stellt sich. Und sie ist nie öffentlich beantwortet worden. Criville hatte bereits einen Vorvertrag mit dem Yamaha-Team von Louis de Antin unterschrieben. Die Viertakter-Ära begann 2002. Er wollte noch einmal zeigen, was er konnte. Und er war 31 Jahre alt, also noch jung genug für einen Neustart. In der Vorsaison 2002 fuhr er Trainingsrunden auf einer Rennstrecke. Frühmorgens alleine, die Strecke gehörte ihm. In der Nacht danach Ohnmacht. Er stand auf, schaute sich an und sagte ohne große Dramatik, dass er nicht so weitermachen könne. Er höre auf. Er selbst erklärte es später. Eine Ohnmacht kann jedem mal passieren, das ist normal. Aber nach 2000 und 2001 mit diesen ständigen Episoden wurde das zu einem Muster. Ich konnte nicht mit dem Risiko leben, auf einem Motorrad in Ohnmacht zu fallen. Das konnte ich niemanden antun, auch mir selbst nicht. Am 5. Mai 2002 in Jerez, ausgerechnet in Jerez, wo 1999 alles begann, wo du entstürzt und er die Bühne übernahm, gab er auf einer emotionalen Pressekonferenz seinen Rücktritt bekannt. Die Diagnose? Bis heute nicht vollständig öffentlich erklärt. Verschiedene Quellen sprechen von undetermined health problems, von Synkopen, vasovagalen oder neurologischen Ohnmachtsanfällen seit der Vorsaison 2000. Criville selbst erwähnte, die Ärzte seien unsicher gewesen. Später hatten sie den Grund auf die Spur gefunden, aber öffentlich benannte er ihn nie. Was wir wissen, er ist heute gesund. Er arbeitet als TV-Kommentator und Analyst bei DAZN in Spanien zusammen mit Jorge Lorenzo und Carlos Checa. Er ist eine MotoGP-Legende seit 2016. Er ist Protagonist eines Dokumentarfilms, der ihn als Begründer des spanischen Motorradrennsportzeitalters zeigt. Und er hilft jungen Fahrern. Aber die Frage bleibt, was hätte er noch erreicht, wenn dieser Körper ihn ließ? Hätte er Rossi in dessen ersten MotoGP-Jahren herausgefordert, mit einem Jahr mehr Erfahrung in der Königsklasse als Rossi zu diesem Zeitpunkt hatte? Wir werden es nie wissen. Jetzt wechseln wir die Bühne. Von Katalonien nach Modesto, Kalifornien. Kenneth Leroy Roberts Jr. wurde am 25. Juli 1973 geboren. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem sein Vater den ersten nationalen AMA-Titel seiner Karriere holte. Sein Vater, Kenny Roberts Sr., dreifacher 500-Kubik-Weltmeister 78, 79 und 1980, der erste Amerikaner, der jemals die Motorrad-WM gewann. der Mann, der den modernen Fahrstil mit erfunden hat. Tiefes Einlenken, aktives Aussteuern des Hinterrads und damit auch die komplette Fahrphilosophie einer Generation veränderte. In diese Fußstapfen zu treten, das ist keine leichte Aufgabe. Es ist eigentlich auch eine unmögliche. Roberts Jr. beginnt seine Karriere in den USA auf Dirt-Track-Maschinen, genau wie sein Vater. Dann Europa. 250 Kubik bei Yamaha 1994 und 1995. Platz 18 in der Weltmeisterschaft, dann Platz 8. Yamaha entlässt ihn. Er landet im Team seines Vaters auf einer Modenas KR3, einem eigenen Motorrad, das der Vater als Gegenentwurf zu den japanischen Werksteams konzipiert hatte. Eine mutige Idee, aber in der Praxis ein Motorrad, mit dem man in der 500-Kubik-Klasse kaum um Punkte kämpfen kann. 1997 Platz 16, 1998 Platz 13. Für viele im Paddock war Roberts Jr. zu diesem Zeitpunkt das, was man einen Fahrer durch Beziehung nennt. Jemand, dem der Name der Türöffner war, nicht das Talent. Das war unfair, aber es war die Realität, wie er wahrgenommen wurde. Und dann 1999 Suzuki. Roberts Jr. ist inzwischen 25 Jahre alt. Es ist sein erstes Rennen für das Suzuki-Werksteam. Die RGV 500 XR89 wurde unter Chefingenieur Warren Willing von Grund auf überarbeitet. Er war von Team Roberts zu Suzuki gewechselt auf Vermittlung von Kenny Senior. Neue Fahrwerksgeometrie, geänderter Schwerpunkt, die Fahrerposition weiter nach vorne verschoben, Wechsel von Showa auf Öhlins-Federelemente, neue BBS-Felgen, radial montierte Brembo-Sättel. Das Motorrad atmete durch 36 mm Kane-Flachschiebervergaser. Eine über 180 PS, Topspeed rund 320 km die Stunde. Das Rennen in Sepang beginnt. Roberts Jr. führt von Anfang an. Auf der letzten Runde schaut er über die Schulter, niemand in Sicht. Er gewinnt mit etwas über 4 Sekunden Vorsprung. Es ist der erste große Suzuki-Sieg seit dem großen Preis von Deutschland 1995. Und es ist Roberts Jr. allererster Grand Prix-Sieg überhaupt, in der 500er oder irgendeiner anderen Klasse. Hinter ihm Carlos Checa Zweiter, Alex Crivelli Dritter. Mick Doohan setzte damals zwar die schnellste Runde des Rennens, aber er verlor trotzdem gegen diesen noch recht Unbekannten auf der Suzuki. Eine Woche später Japan Twin Ring Motegi, ein nasses Rennen. Roberts Jr. holt die Pole. Er gewinnt erneut, Zweiter. Es ist Doohans letztes Karrierepodest. Dann Jerez, Doohan stürzt, die Meisterschaft öffnet sich. Roberts Jr. führt nach 2 Rennen die WM an. Dann kommt Crivellis 4-Siegeserie, Roberts kämpft, gewinnt noch einmal Deutschland und Argentinien, aber die Konsistenz fehlt. Er beendet die Saison auf Platz 2, 47 Punkte hinter Crivelli. Kein Titel. Roberts Jr. spricht darüber, was er in der Saison 2000 gespürt hat, und das hat sich bei ihm eingeprägt. Im Laufe der Saison wurde es immer schwieriger und schwieriger, konkurrenzfähig zu sein. Gleichzeitig hatte ich den Druck, dass das meine einzige Chance sein würde, falls Suzuki nicht über den nächsten Winter etwas Großartiges machen würde. Er wusste es bereits während des Rennens, dass es seine einzige Chance sein könnte. Die Ausgangslage 2000, Doohan ist weg. Crivelli ist gesundheitlich instabil, gewinnt nur in Le Mans, fällt dann aus dem Titelkampf heraus. Max Biaggi auf Yamaha ist stark und unbeständig. Valentino Rossi ist ein Rookie, gerade aus der 250-Kubik-Klasse hochgestiegen. Gefährlich, aber eben noch nicht der Rossi, der kommen wird. Er führte damals noch blondes Haar und die schwarze Nummer. Und Honda ist nicht mehr die Übermacht, die sie unter Doohan waren. Das Motorrad hingegen, Suzuki hat die RGV 500 weiterentwickelt. Das Modell 2000 intern XR80 hat erstmals wählbare Leistungskurven, Selectable Power Maps, die dem Fahrer mehr Kontrolle über die Kraftentfaltung geben, je nach Streckenbedingungen. Rohre und Hub sind bei 54 x 54 mm stabilisiert. Ein selbsttragendes Carbon-Subframe reduziert das Gewicht und verbessert die Massezentrierung. Es ist das beste Suzuki-Motorrad seit Kevin Schwans Titelmaschine von 1993. Roberts fährt eine makellose Saison. 4 Siege, Malaysia, Jerez, Katalonien, Motegi. 9 Podestplätze in 16 Rennen. Sein einziger Ausfall, Assen wegen einem Motorschaden. Ausgerechnet, als er auf dem Weg zu einem möglichen 5. Sieg war und Rossi hinter sich ließ. Beim drittletzten Rennen in Rio reicht ihm dann der 6. Platz. Rossi gewinnt das Rennen, Roberts wird Weltmeister. Mit 258 WM-Punkten, 29 mehr als Rossi. Sein Vater weint in der Boxengasse, er selbst weint. Zum ersten Mal in der Geschichte des Motorradrennsports haben Vater und Sohn beide die 500 Kubik WM gewonnen. 1978 und 2000. 20 Jahre auseinander. Das ist ein einzigartiger Moment. Roberts Jr. tritt die Saison 2001 als amtierender Weltmeister an, mit der Nummer 1 auf der Verkleidung. Aber schon vor dem ersten Training ist klar, was diese Saison bringen wird. Suzuki hat die Entwicklung der RGV 500 im Wesentlichen eingestellt. Das Unternehmen sieht 2001 als eine Übergangszeit, denn man weiß, dass 2002 die MotoGP 4-Takter kommen und die Ressourcen werden bereits in Richtung der neuen GSVR umgelenkt. Das ist aus Firmenstrategie-Sicht nachvollziehbar, aber aus Fahrersicht ist das eine Katastrophe. Valentino Rossi wechselt in dieser Saison auf eine ebenfalls deutlich verbesserte Honda NSR 500 und dominiert. Er gewinnt 11 von 16 Rennen, fährt die schnellsten Rundenzeiten, setzt Pole Positions und er wird Weltmeister mit einer Überlegenheit, die an Duen erinnert. Dahinter kämpften Biaggi, Barros, Okada um die Podestplätze. Und Roberts Jr.? Ein einziges Podest in der gesamten Saison, Platz 3 in Valencia auf nasser Strecke, als sein spanischer Teamkollege Sergio Bernau das Rennen gewann und ja, das eigentlich auch nur Suzuki der bessere Regenreifenwahl zu verdanken hat. 11. in der Gesamtwertung. Statt eine gerechte Titelverteidigung erlebt er eine Saison, in der er nach und nach nach hinten rutscht. Das Motorrad steht still. Die anderen entwickeln sich. Das ist eigentlich der Moment, in dem man verstehen muss, was es bedeutet, mit einem Werksteam ohne Werksteambudget zu fahren. Roberts Jr. konnte noch so viele Daten liefern, noch so hart arbeiten. Wenn die Fabrik nicht investiert, bewegt sich das Motorrad nicht. Er hat es später selbst in einem Interview gesagt. Suzuki hatte das Budget nicht wirklich. Wir haben hart gearbeitet, hatten Glück. Ja, das war's. Ein Weltmeister, der seinen Titelgewinn als Glückswurf bezeichnet. Das ist heftig. 2002 beginnt die MotoGP-Ära. 990 Kubik, 4 Takter. Suzuki bestritt dieses neue Zeitalter mit dem GSVR, intern XRE0 genannt. Ein V4 mit 60 Grad Winkel. Kraftstoffeinspritzung. Auf dem Papier, technisch auf der Höhe der Zeit. Aber der Rahmen, das ist eine direkte Weiterentwicklung des alten RGV500-Chassis. Das hat bei einem 180 PS 2-Takter funktioniert, bei einem 210 PS 4-Takter sorgte das aber für Stabilitätsprobleme, vor allem auf Hochgeschwindigkeitskursen wie Mugello. Honda hingegen brachte die RC211V, eine V5 Fünfzylinder, der von Anfang an dominiert. Rossi gewinnt 11 von 16 Rennen in seiner ersten 4-Takter-Saison und holt den Titel, als hätte sich nichts geändert. Yamaha ist kompetitiver als Suzuki, aber auch noch nicht auf Hondas Niveau. Und Suzuki kämpft. Roberts kämpft. 2 Podiumsplätze in 4 Jahren. Platz 3 beim verregneten Grand Prix von Rio de Janeiro und Platz 2 beim ebenso nassen Donington Park 2004. Immer nasse Rennen. Immer wenn das Wasser die Differenz zwischen den Maschinen ausgleicht, ist Roberts konkurrenzfähig. Sobald es trocknet, verschwindet er im hinteren Mittelfeld. Und da liegt der strukturelle Grund, den Visor Down einmal präzise beschrieb. Suzukis Rennabteilung war schlicht kleiner als die von Honda oder Yamaha. Als die Viertakter kamen und die Entwicklungskosten sich vervierfachten, traf das Suzuki am härtesten. Honda konnte mit Toyota Technologiepartnerschaften arbeiten, Yamaha hatte eine eigene Racing-Abteilung und Suzuki musste mit dem auskommen, was da war. Roberts kämpft, liefert Daten, schlägt Verbesserungen vor, arbeitet mit dem Team und Jahr für Jahr bleibt das Motorrad irgendwo zwischen 9. und 15. Platzierung in der Weltmeisterschaft. Nach der Saison 2005 teilt Suzuki Roberts Jr. mit, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Nach 7 Jahren, nach einem Weltmeistertitel, nach Hunderten von Testkilometern auf der GSVR. Nach Loyalität, die in der modernen Formel des Motorsports eigentlich keine Gegenleistung verlangt, aber dennoch eine hätte verdienen müssen. Teammanager Paul Dennings sagte damals: Er wird immer einer von Suzukis Champions sein, auf allen Ebenen. Ich weiß, dass er weiterhin in Kontakt bleiben wird. Wie Kevin Schwantz gehörte er auf ewig zu Suzuki. Das sind schöne Worte, Paul. Aber er hat trotzdem kein Motorrad mehr. Roberts Jr. wechselt wieder zum Team seines Vaters. KR211V. Ein selbstentwickeltes Chassis, angetrieben von dem Honda RC211V 5 Motor. Als Kundenmotorrad, also kein Werksteam, keine volle Fabrikunterstützung. Ein kleines Büro in Banbury, England, ein überschaubares Budget und ein Fahrer, der mit dem Motorrad noch nicht aufgewachsen ist. Und das, dann passiert einfach etwas, mit dem keiner wirklich rechnete. Roberts holte 2006 zwei Podestplätze, Platz 3 in Barcelona, er liegt in der Schlussphase sogar in Führung, bis Tony Elias ihn dann auf der Geraden überholt, weil Roberts schon eine Runde zu früh, ich glaube Rossi war es, bereits sich bereit machte für die Zielflagge. Platz 3 in Estoril, Portugal. Er beendet die Saison auf Gesamtplatz 6 mit 134 Punkten auf einem Privatteam-Motorrad. Das war nicht das Ende eines abgehalfterten Champions, das war ein Mann, der zeigte, dass er noch Rennen fahren konnte, wenn die Umstände stimmten. 2007, er die FIM führt die 800 Kubikklasse ein. Eine neue technische Ära, konzipiert, um Kosten zu senken und Geschwindigkeiten zu reduzieren, kennen wir. Team Roberts bekommt einen Honda Kundenmotor, den KR212V. Aber hier ist das Problem. Honda konzentriert sich vollständig auf die Weiterentwicklung des Werksmotorrads für die Repsol Honda-Fahrer. Der Kundenmotor ist das, was übrig bleibt, das, was für Dani Pedrosa und Nicky Hayden optimiert wird, bevor dann der Überschuss an die Kundenteams verteilt wird. Roberts Jr. und das Team Roberts sind ganz unten auf dieser Liste. Roberts Jr. ist inzwischen 33 Jahre alt, fast 34. Er kommt aus einer Epoche, in der Zweitaktinstinkt, körperliche Kraft im Kampf mit dem Motorrad und die Fähigkeit, einen ungezähmten Zweitakter zu bezwingen, das Fundament des Fahrens waren. Die 800-Kubik-Klasse mit ihren hochentwickelten Elektroniksystemen, den ausgefeilten Traktionskontrollparametern, neuen Einlenktechniken, das ist eine andere Welt. Nicht besser oder schlechter, für ihn einfach anders. Und dafür war er nicht geboren. 7 Rennen, 4 Punkte, kein Podest, kein Weg nach vorne. Die Motivation hat schlichtweg aufgehört zu existieren. Warum sollte man an einem Ort bleiben, der einen nicht mehr will und den man selbst nicht mehr geben kann? Also selbst nichts mehr geben kann. Nach dem Grand Prix von Katalonien 2007, Startplatz 18, Ziellinie Platz 16, hört er auf. Kein Abschiedsrennen, keine Pressekonferenz, kein großes Statement, macht Platz für seinen jüngeren Bruder Curtis. Teammanager Chuck Oxland fasste es so zusammen: Ich will ihm keine Worte in den Mund legen, aber wenn er kein konkurrenzfähiges Motorrad hat, warum sollte er dann kommen? Der Vater, Kenny Roberts Senior, gefragt, ob sein Sohn zurücktreten werde, antwortete: Ich weiß es nicht. Das Stille daran sagt schon alles. Es gibt also zwei Geschichten und zwei offene Enden. Greville, was war die genaue medizinische Ursache der Ohnmachten? Er selbst hat in einem Interview erwähnt, die Ärzte hatten den Grund auf die Spur gefunden. Aber er hat es nie öffentlich gesagt, was das war. Hatte Honda von den Anfällen Kenntnis, als man ihn Ende 2001 entließ? War das der eigentliche Grund, nicht die Ergebnisse, sondern das Risiko, einen Fahrer mit unklarer Diagnose zu behalten? Diese Frage ist bis heute unbeantwortet. Und die noch größere Frage, was hätte Greville in der MotoGP-Ära von 2002 erreicht? Er war noch jung genug, er hatte den Fahrstil und er hatte die Erfahrung. Wäre er Rossis härtester Gegner geworden in den ersten MotoGP-Jahren? Und Roberts Jr.? Warum hat Suzuki die Zweitaktentwicklung nach dem Titelgewinn so abrupt eingestellt? War es wirklich nur die Vorbereitung auf die Viertakter-Ära oder war das Budget schlicht ausgeschöpft und der Titel 2000 war dann buchstäblich das Letzte, was man herausholen konnte? Er selbst hat es dann mal mit einer Gelassenheit kommentiert, die man bewundern kann. Suzuki hat das Budget nicht wirklich. Wir haben hart gearbeitet, hatten Glück, das war's. Das ist also ein Weltmeister, der seinen eigenen Titel als Glückswurf bezeichnet. Und dann auch die Frage über sein Verschwinden. Er kehrte nach 2007 jahrelang nicht mehr in die Öffentlichkeit zurück. Er verließ von 2007 bis 2013 Amerika kein einziges Mal, flog nicht mehr. Er sagte in einem Interview, seine Kinder wüssten nicht, dass er Weltmeister war. Ich habe angefangen mit einer Frage. Weltmeister 1999 wer? Weltmeister 2000 wer? Ich hoffe, ihr wisst jetzt nicht nur die Antwort, sondern versteht auch, warum diese Fragen gestellt werden mussten. Warum sie nicht selbstverständlich mit dem richtigen Namen beantwortet werden können. Greville und Roberts Jr. stehen für eine Wahrheit, die der Sport nicht gerne ausspricht. Es reicht nicht, gut genug zu sein. Es reicht nicht, Weltmeister zu werden. Man muss auch das Glück haben, in den richtigen Jahren, mit dem richtigen Motorrad, mit dem richtigen Körper dabei zu sein. Und man muss das Pech haben, nicht von einer noch größeren Geschichte verschluckt zu werden. Duhin war diese Geschichte davor. Rossi war sie danach. Und dazwischen zwei Männer, die gegen das System kämpften, die kein Mechaniker reparieren konnte. Ein Nervensystem, das nicht mehr mitspielte. Ein Motorrad, das nicht mehr mithalten konnte. Eine Ära, die sich veränderte, bevor man sich anpassen konnte. Ich denke manchmal daran, was Greville fühlte, als er am Morgen nach seiner Ohnmacht aufstand und wusste, dass es vorbei war. Nicht wegen eines Sturzes, nicht wegen eines Fehlers, sondern weil der eigene Körper Nein sagte. Und ich denke an Roberts Jr., wie er 2007 nach dem Catalunya-GP aus der Garage trat, in seine eigene Stille hineingehend, ohne Abschied. Wie er nach Hause flog, wie er 7 Jahre lang nicht mehr außerhalb Amerikas war. Beide Männer leben heute gute Leben. Greville kommentiert Rennen, Roberts Jr. ist in Modesto, die WM geht weiter. Aber die Fragen bleiben. Und manchmal ist das die ehrlichste Form von Erinnerung. Das war die Folge. Bis nächstes Mal.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden. Musik.